danken. Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken für diese Stunden, wo wir jetzt zusammen sein dürfen, heute und morgen, wo wir über etwas nachdenken dürfen, was viele, viele Menschen gelüstet, hier tiefer hineinzuschauen. Und viele von denen, die das gelüstet, die sind auf ihren Wegen. Und auch manche, viele Gläubige haben falsche Vorstellungen. Und du hast uns dein Wort gegeben und wir dürfen darin forschen. Wir tun das mit großem Interesse, mit großer Freude. Und wir wissen auch, Herr, aus deinem Wort, dass dennoch, auch trotz allem Forschen, dennoch manches ganz anders einmal sein wird, als wir es jetzt uns vorstellen. Ich danke dir, Herr, dass du jeden von uns, so wie er jetzt ist, wenn er ganz echt über diese Dinge nachdenkt, dass du jedem in diesen Tagen reichen inneren Gewinn gibst. Ich möchte dich ganz herzlich bitten, Herr, lass nicht die geringste Spur von Spannungen aufkommen im negativen Sinne, sondern gib eine heilige, vom Geist gewirkte Spannung, die Freude, Kraft und neue Impulse und vielleicht auch neue Perspektiven uns schenkt. Das ist das Ziel. Diese heilige, vom Geist gewirkte Spannung, die möchtest du stärken, erhalten und möchtest allem anderen wehren. Ich preise dich, Herr, für die Brüder hier. Ich preise dich, Herr Jesus, dass es so etwas überhaupt geben darf. Und nun segne du uns in diesen Tagen. Amen.
Amen. In Christo Geliebte, liebe Freunde, wir freuen uns mit einer übergroßen Freude, dass wir diese Stunden der Gemeinschaft in seiner Gegenwart erleben dürfen. Auch unser Gott und Vater im Himmel ist glückselig, glückselig, wenn Menschen bereit werden, seine Gedanken zu denken, damit Söhne reif werden und Söhne zum Sohne passen. Wir wollen also in diesen zwei Tagen in den Schriften des geoffenbarten Gotteswortes forschen und versuchen, eine Antwort zu finden über Fragen, die Absicht und die Planung Gottes mit dem Menschen, mit der Erde und die Himmel. Natürlich habe ich mich gefragt, was wohl das Haus, dieses Haus dabei gedacht hat. Mich als geistlichen Tiefflieger und dazu noch aus dem Osten mit zwei solchen hochprofilierten Volltheologen zusammenzusperren. Kann das gut gehen? Das geht gut. Das geht gut, weil wir alle Träger des einen Geistes sind. Und der Geist Gottes immer die Absicht hat, den Vater und den Sohn groß zu machen. Und das ist unser aller Anliegen. Das ist unser aller Anliegen. Seit mich der Herr vor 49 Jahren zum lebendigen Glauben rief, stehen 46 Jahre meines Lebens in der Spannung, im Widerspruch, im Kampf und in der Auseinandersetzung um der Heilsgeschichte Gottes vor mir. Sicherlich gab es auch enorme Kämpfe wegen der kommunistischen Ideologie, die da ausgetragen werden mussten. Aber das war dagegen ein Kinderspiel, wenn es um göttliche Aussagen und das Verständnis des prophetischen Wortes ging. Ich bitte Sie also, den Hintergrund bei den Darlegungen etwas mit zu berücksichtigen. Wenn wir über den Heilsplan und die Heilsgeschichte nachdenken wollen, dann wissen wir, welch eine große Gefahr darin liegen kann, alles zu katalogisieren und alles zu schematisieren. Wir machen uns dann einige Schubfächer im Kopf, zurecht und pressen dann alles nach unserem Gutdünken hinein. Auch Schriftaussagen, die eigentlich ganz woanders hingehören. Das wäre der großen Gotteserkenntnis, die uns ganz und gar erfüllen und durchdringen will, sehr abträglich. Wir wollen über den Heilsplan und über die Heilsgeschichte nachdenken und müssen leider feststellen, dass diese beiden von uns gern benutzten Wörter überhaupt nicht in der Bibel vorkommen. Sie wurden zu irgendeiner Zeit erfunden und dann später mit Inhalt gefüllt. Nun, liebe Geschwister, wenn wir uns einige Stunden über diese Worte Gedanken machen wollen, müssen wir zuerst einmal darüber im Klaren werden, was wir darunter verstehen. Es geht also um einen Plan Gottes, den er erstellt hat, bevor der Kosmos, das Universum ins Dasein gerufen wurde. Wir könnten auch von einem Bauplan sprechen, den Gott gezeichnet und erstellt hat, bevor das kleinste Materieteilchen seine Existenz bekam. Dieser geniale Architekt hat nicht nur ein loses Manuskript in der Hand gehabt, was bei jeder Erschütterung und Zusammenbruch neu geschrieben werden musste, sondern die Grundlage und das Fundament dieses gewaltigen Schöpfungsbaues hat er auf seinen Sohn gelegt. Und damit garantiert er nicht nur den Beginn, sondern auch die lückenlose Durchführung und den vollkommenen Abschluss dieses gewaltigen Heilsplanes. Alles war am Anfang, vor Beginn, von Himmel, Erde festgelegt und auch wegen der Statik genau durchgerechnet, etwa die kommenden großen Belastungen des Ungehorsams der Geschöpfe, der Sünde und des Todes. Nichts musste später hinzugefügt, ausgewechselt oder repariert werden, denn es war alles mit eingebaut. Auch die Finsternis, Satan und der Tod ist in diesem genialen Plan, den Gott erstellt hat, mit einkalkuliert. Die Projektion und die Konstruktion bei dem Beginn der Schöpfung bedurfte keinerlei Nachbesserungen. Sie war auf allen Ebenen und in allen Dimensionen genial ohne Fehl. Und sie war vollkommen. Sie war vollkommen. Ich lese einen Text aus Jesaja 46, 9 bis 11. Denkt doch einmal darüber nach. Lasst es euch doch einmal ins Bewusstsein kommen. Erinnert euch des Anfänglichen, das von der Urzeit her Geschehene, dass ich allein Gott bin und sonst keiner, dass ich Gott bin und keiner wie ich. Mit wem wollt ihr mich eigentlich vergleichen? Wollt ihr etwa mich auf eine Ebene stellen, dem Ton gleich machen, der ich von Anfang an vor Erschaffung des Kosmos den Ausgang und das Ziel verkündige und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche und gebiete. Mein Ratschluss soll zustande kommen und all meinen Willen werde ich vollführen und tun. Ich habe entworfen, ich habe meinen Plan gemacht und ich werde ihn auch hinausführen. Oder Jesaja 14, Vers 24, geschworen und geredet hat der ewig Seiende, wahrlich, wie ich es zuvor bedacht, also geschieht es, wie ich es beschlossen habe, so kommt es zustande. Das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde, und das ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Nationen, denn Jahweh, der Herrscharen, hat es beschlossen. Wer will es vereiteln und sabotieren? Wer? Wer? Wer will es ungültig machen? Wenn Gott seine Hand erhebt, wer könnte sie zurückbiegen? Wer ist in der Lage? Die rechte Hand, die ist ausgestreckt und die rechte Hand ist erhöht und sie behält auch den Sieg. Kapitel 43. Ich wirke, und wer kann es abwenden und rückgängig machen? So fragt der Prophet sein auserwähltes Israel, dürfen wir uns wohl auch mal fragen, ob wir allem glauben, was geschrieben steht? Wenn wir fortwährend den Ratschluss und die Vorsätze Gottes hinterfragen und mit dem Willen des Geschöpfes auszuspielen versuchen, wie gesagt, wenn wir von einem Plan Gottes reden, dann steht der Planer über allem und vor allem. Muss Gott, so fragen wir ja, muss Gott etwa seinen Plan korrigieren, weil Unvorhergesehenes passierte? Muss er etwa sein Konzept neu schreiben, weil er die Größe des menschlichen Willens nicht mit berechnet hat? War unserem Gott von Anfang der Ausgang bekannt, dass die Schöpfung sich auf die Gegenseite stellt? War das unserem Gott bekannt? Und weshalb hat er der hereinbrechenden Katastrophe nicht gegengesteuert? Warum? Er ist doch der Allmächtige. Warum hat er überhaupt dem Satan den Zutritt ins Paradies gewährt? Gott plant und legt fest, und wir fragen uns, wo bleibt dann der Freiraum des geschöpflichen Willens? Wenn Gott am Anfang alles festgelegt hat, wo finden wir dann noch Raum für die Verantwortlichkeit und die Notwendigkeit der Gerichte? Wir merken schon, dieses Thema ist ungeheuer spannungsgeladen. Und mein Herz brennt von der Freude gefüllt, einmal auch klare Linien zu ziehen, dass wir auch klar in unserem Denken werden, was Gott am Anfang eigentlich für einen genialen Plan entworfen hat. Wir reden aber nicht nur von einem Plan Gottes, sondern wir betonen, dass es hier um einen Heilsplan handelt. Und das würde bedeuten, dass alle Entwicklungen innerhalb der Schöpfung mit den verderblichen Eigenwillen der Geschöpfe, der Sünde und dem darauffolgenden Chaos dahin führen, dass letztendlich die Heils- und die Rettungsabsicht Gottes triumphieren wird. Gott hat eine ganz klare Vorstellung gehabt, dass im Ablauf der Zeitgeschichte mit all den Turbulenzen, den Zusammenbrüchen am Ende nichts mehr zu finden sein wird, was diesen Liebesplan Gottes auf die Dauer hintertreiben und ungültig machen könnte. Das waren also einige Aussagen über den Heilsplan. Nun noch etwas zur Heilsgeschichte. Auch dieses Wort kommt in unserer Bibel nicht vor. Es ist zusammengesetzt aus zwei Begriffen, Heil, Rettung und Geschichte. Was ist Heil? Was ist Rettung? Die Begriffe meinen nicht nur eine gewöhnliche Lebenshilfe im seelisch-körperlichen Bereich, sondern meinen die Rettung aus der Gottesferne, aus der Verlorenheit, aus der Sündensklaverei, in die Freiheit, aus dem Tod in das Leben Gottes hinein, aus der Dunkelheit ins Licht, aus dem Todeswesen hinein in die wirkliche Freiheit der Kinder Gottes. Heil und Rettung, Heil und Rettung ist das große Gottesprogramm in seinem Heilsplan. Es ist eigentlich das Fundament für die umfassende Zielausführung all seiner Gedanken. Und was ist Geschichte? Was ist Geschichte? Das ist eine echte Frage. Geschichte, das ist der Ablauf von Ereignissen innerhalb der Zeit. Und wir müssen jetzt doch fragen, was ist Zeit? Was ist Zeit? Zeit ist das Gegenstück von Ewigkeit. Das ist uns schon klar. Der absoluten Zeitlosigkeit. Aber das ist uns noch keine Antwort. Ich versuche einmal, einen Gedanken in Worte zu fassen. Die Zeit kommt aus dem Meer der Ewigkeit, der Unendlichkeit Gottes heraus und kehrt in dasselbe zurück. Zeit gehört wie die Himmel und die Erde, die Materie und der Raum zur Schöpfung Gottes. Und da die Schöpfung gemacht und gebaut wurde, unterliegt alles einem Kommen und einem Gehen. Es hat alles einen Anfang und ein Ende. Und vor allem besitzt die Schöpfung keine Ewigkeit. Ich möchte dazu ein Bild gebrauchen. Manchmal kommt es mir vor, wenn ich von Äonen und Zeitaltern lese, als hätte Gott die Ewigkeit, die Unendlichkeit, die Dimensionen der Zeitlosigkeit seines göttlichen Seins ein ganz klein wenig auseinandergedrückt und hätte dann in diesem die Äonen und die Zeitläufe installiert, hineingeschaffen. Vor dem Anbeginn und nach dem Abschluss, vor dem Anbeginn und dem Abschluss aller Heilszeitalter steht er als der Unveränderliche in Raum und Zeit, der ewig Seiende, der in sich selbst Existierende. Alles, was aus ihm schöpfungsmäßig heraustrat und eine Zeit lang eine Existenz bekam, läuft, wenn alle Äonen einen Abschluss, ein Ziel erreicht, erlangt haben, in ihm wieder hinein und zurück. Vorn und hinten steht er, wer denn sonst? Ich habe zig Heißpläne zu Hause, zig Heißpläne. Aber die meisten Heißpläne, die lassen den Heißplan irgendwo enden. Irgendwo enden. Wir werden das dann mal morgen Nachmittag an einer Skizze sehen. Es ist eigentlich alles so klar in der Schrift hinterlegt, aber die meisten Übersetzungen haben göttliche Gedanken meisterhaft verhüllt und verfälscht. So auch der Begriff Äon oder die Mehrzahl die Äonen. Da schreibt man ganz einfach Ewigkeit oder von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist ein sinnloses Deutsch. Obwohl die theologische Gelehrsamkeit weiß, was im Text steht, hält man an den falschen Wiedergaben fest. Der Klerus, der wünscht sich lieber eine Gemeinde, die im Tiefschlaf und in der Unmündigkeit steht, als dass man eine gereifte und urteilsfähige Gemeinde vor sich hat. Und sie wird ganz bewusst in diesem unreifen Zustand gehalten. Da hat neulich ein Bruder erzählt, er habe das Manuskript einer neuen Übersetzung zu lesen gehabt. Bei dem Gespräch habe er dann den Übersetzer aufmerksam gemacht, weshalb er das Wort Äon immer wieder mit Ewigkeit wiedergegeben habe. Er weiß doch als Theologe, was dort steht. Darauf habe der Mann geantwortet, ich werde doch nicht eine Christenheit, die jahrhundertelang sich an die Ewigkeit gewöhnt hat, beunruhigen. Das ist eine ganz schlampige und unmögliche Antwort. Wir sind immer noch bei dem Begriff Geschichte. Geschichte. Geschichte hat es nun einmal mit Zeit zu tun. Und Heilsgeschichte ist eben der Rettungsplan oder die Rettungsaktionen innerhalb der laufenden Geschichte, der Zeitläufe und der Äonen. Der Begriff Ewigkeit ist hier total falsch und fehl am Platz und führt in die Irre. Es ist fast unverzeihlich. Es ist unverzeihlich, dass die Übersetzer an diesen Stellen so gemogelt haben. Aber auch die meisten Verkündiger schämen sich, die Begriffe auszuwechseln. Wir lesen jetzt einmal zwei Zeugnisse. Zwei Zeugnisse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 2. Da heißt es, der Vater hat den Sohn über das All zum Erben eingesetzt, durch den er auch die Welten geschaffen hat. So steht es in unserer Übersetzung. Das ist zwar nicht falsch, denn in Wahrheit sind die Welten, das ist die Materie, durch den Sohn gemacht. 1. Mose 1, Vers 1. Gott schuf die Himmel, den Raum und das gesamte Inventarium. Und er schuf auch die Erde, die Materie. Aber in Hebräer 1, Vers 2 steht etwas ganz anders. Durch den Sohn sind die Äonen gemacht. geschaffen wurden. Und Äone steht nicht für Kosmos und auch nicht für Materie, sondern für den Begriff der Zeit, der Zeit. Und das gleiche Drama haben wir in Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Äonen, nicht die Welten, durch den Ausspruch Gottes ins Dasein gestellt wurden. Von den 36 Übersetzungen, die ich zu Hause habe, gibt es leider nur 3 Wiedergaben, die das berücksichtigen. Das ist die Konkordante, Davar und Pfleiderer und zum Teil die Elberfelder und die Menge. Äonen sind große Zeitabläufe und haben alle einen Anfang und ein Ende. Sie sind nicht Welt, sind nicht Kosmos und gleich gar nicht Ewigkeit. Gleich gar nicht Ewigkeit. Heilsplan und Heilsgeschichte sind Begriffe, die nur innerhalb der Äonen eine Bedeutung haben. Wenn nämlich einmal die Zeit von der Unendlichkeit des göttlichen Seins, der eigentlichen Wesensherrlichkeit Gottes, verschlungen sein wird, dann wird es keine Heilsgeschichte mehr geben, weil alle Heilspläne, alle Ratschlüsse und Vorsätze Gottes eine herrliche Erfüllung und Vollendung erfahren haben. Wir binden jetzt diese beiden Wörter zusammen, Heil, Rettung und Geschichte, und kommen zu folgendem Ergebnis. Wenn wir von Heilsgeschichte sprechen, dann wird uns klar, dass Geschichte nicht immer von Heil und Rettung besetzt ist. Eher ist das Gegenteil der Fall. Darüber werden wir morgen noch eine Menge zu sagen haben. Heilsgeschichte meint, dass Gott innerhalb der laufenden Geschichte seine Heils- und Rettungsaktionen setzt. Und zwar durchbricht er die horizontale Ebene der Geschichte mit seiner Gottesoffenbarung von oben nach unten und durchtrennt auch unser Leben, unseren Geschichtsablauf. Das ist ein Unterschied. Das, was dann innerhalb der Geschichte an einem ganz bestimmten Ort mit einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen und mit einer ganz bestimmten Botschaft geschieht, geschieht und abläuft, das nennen wir Heilsgeschichte. Das ist ein schwerer Satz, zugegeben, schwerer Satz. Noch einmal. Das, was innerhalb der Geschichte, der laufenden Geschichte, geschieht von Gott aus, von oben heraus, das ist eine Offenbarung Gottes mit einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen an einen ganz bestimmten Ort und mit einer ganz bestimmten Botschaft. Das nennen wir Heilsgeschichte. Das heißt, dass Gott nicht alle Zeit und für immer das Gleiche tut. Wir werden ja am Thema Christus gestern, heute und morgen darauf speziell zu sprechen kommen, dass das Handeln Gottes unterschiedlich ist, sehr unterschiedlich. Im Paradies zur Zeit des Gesetzes, unter Israel oder heute. Deshalb heißt Geschichte, ist die Offenbarung Gottes an einen ganz bestimmten Ort für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen mit einem ganz bestimmten Evangelium. Und diese Heilsgeschichte innerhalb der Zeitalter und Äonen hat seine Programmierung von dem Heilsplan Gottes, der schon vor dem Beginn der Schöpfung von Raum und Zeit und Materie und vor der Schöpfung der für uns unsichtbaren Welten von Engel, Gewalten, Mächte und Autoritäten vom Allerhöchsten, vom Vater und dem Sohne erstellt worden ist. Ich habe eine kleine Skizze. Manfred, könntest du bitte mal das Gerät einschalten? Das Gerät ist so lichtstark, dass es sogar die dunkle Schrift noch hell macht. Ich bin sehr erstaunt. Vielleicht können wir... Das kommt schon.
Das hat eine Geschichte, oder?
Hat eine Geschichte.
Ja, deswegen geht es so lang.
Sie sehen also hier gelb gefärbt, die Dimensionen der Unendlichkeit, der Zeitlosigkeit, das ewige Sein Gottes. Und diese Dimension erfährt im Inneren eine Ausdehnung. Und da hinein hat Gott die Zeitalter und Äonen installiert. Das ist die blaue Straße. Die Äonen Zeitabläufe. Und das läuft also auch in der Überschrift die Heilsgeschichte. Aber nicht nur das, auch die Materie, Erde, rief Gott ins Dasein. Die Materie, der Kosmos, benötigt der Raum zur Existenz. Und Gott schuf die Himmel, den Raum und das in ihr existierende Inventarium, sagte schon gewaltige Energien, Mächte, Urgewalten und Kosmosbeherrscher. Er ruf eine Erde und rief die Äonen ins Dasein. Wir werden also morgen noch einmal auf diese Skizze zurückkommen. So, nun sind wir eigentlich bei unserem ausgeschriebenen Thema. Heilsplan, Heilsgeschichte fest beschlossen oder offene Erfüllung. Man höre und staune, auch die Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft plagt sich schon lange mit demselben Thema herum. Ist das Weltall geschlossen oder gibt es ein offenes Universum? Über die Entstehung des Weltalls gibt es ja viele Hypothesen. Das sind Gedankenmodelle, die nicht abgesichert sind und deshalb auch falsch sein können. In der Tat, die Mehrzahl der Naturwissenschaftler hält an der sogenannten Urknalltheorie fest. Das Weltall hat einen Anfang gehabt, und zwar in der Größe einer Erbse. So nach dem größten Wissenschaftler unserer Zeit, Stephen Hawking. Er wird ja als der klügste Mann nach Einstein genannt. Das ganze Weltall so klein wie eine Erbse. Das würde also bedeuten, dass die inneratomaren Räume vernichtet würden und die Hülle würde auf den Kern gedrückt. Und dann würde also das Weltall so klein werden wie eine Erbse. Stellen Sie mal vor, das ganze Weltall kann man in die Hosentasche stecken. Aber keine Hosentasche wird es aushalten. Weil die Masse bleibt. Und dann habe es eine ungeheure Explosion gegeben und der Raum ist mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit und die dazugehörige Materiemenge vom Zentrum hinweggeschleudert worden. Man spricht deshalb in unseren Tagen von dem expandierenden Weltall, was sich immer noch mit ungeheurer Geschwindigkeit ausdehnt. Das wäre also ein unbegrenztes Weltall. Ein geschlossenes wäre dann, wenn alles, da sind sich also die Wissenschaftler auch nicht klar, wenn alles, was aus dem Zentrum heraus in die Tiefe des Alls geschleudert wurde, eines Tages, wenn es an Masse gewinnt, wieder zurückkommt und sich wieder an einem Punkt vereinigt. Na, wie denken Sie darüber? Geschlossen oder offen? Was denken Sie? Wer wird dann nicht auch an den Text aus Römer 11 erinnert? Vers 36. Das ganze All hat aus Gott seinen Anfang genommen, hat in der Zeitgeschichte seinen Bestand gehabt und läuft vollendet und neu gemacht in ihm wieder hinein, zurück. Wir haben noch viel Zeit zum Nachdenken.
Danke für diesen Einstieg. Als Überbrückung zwischen euch beiden Vorträgen schlage ich vor, ein Lied zu singen, in dem wir die Mitte dieser Heilsgeschichte, nämlich Jesus Christus, besingen. Und dabei ich die einlade, die ganz rechts außen sitzen, einmal die Türen zu öffnen für ein paar Minuten. Im blauen Liederbuch, Liednummer 100, Christus ist der Sinn des Lebens, Christus ist der Weltenziel. Und vielleicht tut es Ihnen sogar gut, für diese drei Liedstrophen aufzustehen, wenn Sie möchten, ja, dass Sie das Lied aufstehen, einmal die Türen öffnen und diese Liedstrophen gemeinsam singen. Dankeschön. 100. Danke gut. 100.
Als Luther zum Reichstag nach Worms ging, hat bekanntlich ein deutscher Ritter ihm gesagt, Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen schweren Gang. Das hat meine Frau auch gesagt. Sie hat sogar noch gesagt, das, was die Frau vom Herodes gesagt hat, habe du mit dieser Botschaft nichts zu tun. Da ging es um eine Person. Also jetzt müssen wir ein bisschen umschalten. Wenn wir vom Heilsplan und Heilsgeschichte sprechen, sprechen wir ja deswegen davon, weil die in der Heiligen Schrift niedergeschrieben ist. Also ich habe es mit der Bibel zu tun. Und wenn ich die Bibel aufschlage, dann kann ich allerdings sehr verschiedene Texte auf einmal präsent bekommen. Und da möchte ich versuchen, heute Abend einmal eine Differenzierung zwischen Eschatologie und Apokalyptik herzustellen. Also wenn Sie einen Text im Alten oder Neuen Testament aufschlagen und er ist eine Apokalypse, dann hat es einen anderen verbalen Inhalt und auch theologischen Inhalt als etwa eine echt nur eschatologische Aussage. Also Eschatologie und Apokalyptik möchte ich differenzieren. Und zwar deswegen, weil bestimmte Texte speziell das eine und speziell das andere sagen. Und weil, wenn im Lauf der Exegese-Geschichte diese Unterscheidung nicht gemacht wurde, das heißt, man hat eschatologische Lehre von den letzten Dingen, apokalyptische, das ist etwas Besonderes, das sage ich dann nachher, was wir darunter verstehen. Wenn wir das ganz einfach alles gleich machen, alles gleich hören, gleich lesen, gleich interpretieren, dann kommen wir gelegentlich zu sehr, sehr sonderbaren Resultaten. Einschließlich dem, dass man eben aus bestimmten apokalyptischen Texten auch eine Berechnung anstellt. Wann, was, wo, wie geschieht. So, jetzt möchte ich zum Thema einsteigen. Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen innerhalb der Heilsgeschichte Gottes. Sie gibt das Ziel an, wohin Gott mit dieser seiner Geschichte, Weltgeschichte und Heilsgeschichte eigentlich gehen muss. Sie muss immer im Kontext, Eschatologie, Lehre von den letzten Dingen, muss immer im Gesamtkontext gesehen werden. Wer sich also spezialisiert auf Eschatologie oder Apokalyptik, könnte ein guter Spezialist werden, aber dann ist er vielleicht irgendwann mal außen vor und ist bei der Spekulation gelandet. Die Eschatologie unterliegt, wie alle Offenbarungen Gottes, einem Heilsplan, der sich entfaltet. Haben wir eben gehört. Also das, was Gott am Anfang gesagt hat, muss er nicht unbedingt 3-4 Haushaltungen später auch sagen. Es entfaltet sich. Das heißt, es gibt eine inhaltliche Entfaltung und es gibt auch eine sprachliche Entfaltung. Wer die Bibel liest, muss mit Geschichte leben. Es ist nicht alles zu gleicher Zeit geschrieben. 2000 Jahre Geschichte gehören zu dem, dass die Bibel entstanden ist. 2000 Jahre. Und da hat nicht der Abraham oder der Mose oder der Jesaja das Gleiche gesagt wie der Apostel Paulus ein paar tausend Jahre später. Sondern Offenbarung und Eschatologie im Alten Testament und im Neuen Testament hat eine ganz spezifische Sprache und einen spezifischen Inhalt. Das muss man also schon differenzieren. Und Eschatologie führt uns zu der biblischen Geschichtsauffassung, die ist nicht zirkular, wie bei den Griechen, Panterei, alles fließt und kommt wieder zum Anfang zurück. Kürzlich hat mir einer gesagt, naja, irgendwann erleben wir halt wieder Eiszeit. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Das ist nicht biblisches Denken. Das ist nicht das Zirkulare, das im Kreis rumgeht und vorne wieder anfängt, sondern das biblische Denken ist linear oder wie es Klaus Horst Hoffmann gesagt hat, ist eine Spirale, die unten ganz breit ist und auf einmal nach oben geht und einen Punkt erreicht, nämlich das Ziel Gottes. Also nicht das Zirkulare, sondern das Lineare. Gottes Geschichte hat einen Anfang und hat ein Ziel. Also ich bin allerdings der Meinung, dass ich an dem festhalten darf. Eschatologie sagt uns etwas über die Ziele dieser Heilsgeschichte und des Heilsplanes Gottes. So, und jetzt kommen wir zur Apokalyptik und zu den apokalyptischen Schriften. Der Hauptgedanke der Apokalyptik, also im Unterschied zu eschatologischen Texten, ich werde dann nachher die Differenzierung noch bringen, Der Hauptgedanke der Apokalyptik ist die Enthüllung der Details. Was geschieht in der Zwischenzeit, bis es so weit ist? Und dann ist eine ganz starke Beschäftigung mit Zeichen und Zeiten in der Zwischenzeit, bis dieses Ziel erreicht ist. Der Verlauf der Weltgeschichte mit seinen Geheimnissen, diese Geheimnisse werden ganz besonders gepflegt. Apokalyptik hat ihren Ursprung, was die Bibel betrifft, ich spreche jetzt nicht von den anderen Religionen, alle Religionen haben Apokalyptik, wenn sie Eschatologie haben. Also das kommt schon im Parsismus 800 oder 900 Jahre vor Christus oder 1000 Jahre oder 1500 Jahre vor Christus kommt es auch vor. Auch der Islam hat seine Apokalyptik. Ich spreche jetzt von der Apokalyptik in der Heiligen Schrift. Wann hat die begonnen? Die hat begonnen in der jüdischen Apokalyptik. Nämlich in dem Augenblick, als die großen Schriftpropheten gesagt haben, Gott kommt und baut sein Reich in Israel auf. Und dann ist alles ganz anders gekommen. Jerusalem wurde zerstört, Israel musste in die Gefangenschaft, in die babylonische Gefangenschaft. Und dann kamen schreckliche, armselige Zeiten. Da wurde ja gerade so ein kleines Tempelchen gebaut, das dann erst später Herodes dann wieder erweitert hat zu diesem großen, wunderbaren Bau. Und in diese Zeit hinein, der kleinen Dinge, begann die Apokalyptik. Und die Apokalyptik hat ganz bestimmte Dinge immer wieder gesagt. Jetzt sind wir am Ende, jetzt ist das Ziel da, jetzt sind wir am Höhepunkt, jetzt kommt es bald. Unaufhörlich, immer wieder das Gleiche, das ist Apokalyptik. Der Glaube wurde erschüttert, weil etwas nicht erfüllt wurde. Ich höre natürlich die Nachtigall Trapsen, auch im Neuen Testament, aber darauf möchte ich später einmal zu sprechen kommen. Auch die Jünger haben geglaubt, noch an Pfingsten. Der Herr Jesus kommt unmittelbar, sehr rasch, plötzlich, unmittelbar, der kommt. Und dann hat sich alles rausgezögert. Und was war das eine Mühe? Die lesen wir etwa in der Apostelgeschichte, was das für eine Mühe war, bis die Apostel umgedacht haben. Ach so, Israel wird auf die Seite gesetzt. Und jetzt kommt die Gemeinde raus. Das war ein ganz großes, mühseliges Umdenken, theologisches Umdenken. Und in diese Zeit hinein kam auch die christliche Apokalyptik. Dass man angefangen hat zu sagen, ja, was passiert jetzt alles da? Und welche Zeichen müssen wir achten? Und sind wir jetzt schon dran? Ja, wir sind dran. Ganz schnell sind wir dran, dass Jesus wiederkommt. Ich möchte jetzt ein paar Eigenarten der Apokalypsen Ihnen sagen. Sie haben alle visionäre Schauungen. Alle apokalyptischen Aussagen der Heiligen Schrift haben visionäre Schauungen. Dazu gehört das Danielbuch, die Offenbarung des Johannes und der Hesekiel zum Beispiel ganz besonders. Ich hebe die nur hervor. Zweitens, alle apokalyptischen Texte haben im Zentrum nicht das prophetische Wort, sondern das prophetische Bild. Das prophetische Bild ist ganz, ganz groß da. Wenn Sie zum Beispiel die ersten drei Kapitel bei Hesekiel lesen, dann lesen Sie nur von Bildern, mit den Rädern und den Strahlen und den Herrlichkeiten und dem Feuer und so weiter. Oder Sie denken an die Offenbarung. Also, es sind echte Erfahrungen von Visionen. Das Geheimnis, das hinter geschichtlichen Ereignissen steht, wird in Bild und Gleichnis gedeutet, bleibt aber letztlich Geheimnis, das für immer neue Deutung und Vertiefung offensteht. Drittens, die Apokalypsen haben meistens mit Träumen und mit Ekstasen zu tun. Ekstase heißt, ich trete aus meinem irdischen Körper heraus in irgendeine andere Welt hinein. Man wird irgendwohin versetzt. Zum Beispiel Hesekiel wird versetzt nach Jerusalem, sieht den Untergang Jerusalems, sieht die Zerstörung des Tempels und berichtet das den Asylanten, den Gefangenen in Babylon. Viertens, alle apokalyptischen oder die meisten apokalyptischen Aussagen nehmen teil an bestimmten Lehrgesprächen im Himmel. Also das sind Gespräche im Himmel und der Apokalyptiker, der nimmt teil und hört sie. Und bringt sie dann nachher recherchiert zu Papier und sagt sie seinen Landsleuten oder seiner Generation als eine besondere Offenbarung Gottes. Sie haben daran Teil, Auskunft über bestimmte Geheimnisse der Weltgeschichte zu geben. Fünftens, Apokalypsen enthüllen die Geheimnisse in Bildern, die interpretiert werden müssen. Und die kann man also mal so interpretieren, mal anders interpretieren. Deswegen gibt es dann so sehr verschiedene Deutungen, wenn es um die Frage der letzten Zeit, zum Beispiel auch der heutigen Zeit geht. Sechstens, zu den Eigenheiten der Apokalypsen gehört, dass sehr oft die Pseudonymität herausgestellt wird. Das heißt, man verweist auf eine Größe in der Vergangenheit. Deswegen hat das Judentum zum Beispiel eine Henoch-Apokalypse, ein viertes Buch Esra, wo sich die Neuapostolischen lange Zeit darauf berufen haben. Sie hat eine Himmelfahrt Moses, sie hat eine Himmelfahrt des Jesaja, sie hat ein Testament des Jesaja oder des Hiob und ein drittes Buch Henoch. Also immer auf Größen der Vergangenheit wird verwiesen. Die stehen nicht in der Bibel. Das ist also jetzt nicht in der Bibel anzuwenden. So. Allen apokalyptischen Schriften, den allermeisten, ist es eigen, dass sie Zahlen, Jahreszahlen angeben. Also Daniel zum Beispiel oder die Offenbarung. 3,5 Jahre, 3,5 Jahre, 7 Jahre, 1000 Jahre. Und jetzt kommt natürlich der Interpret, kommt dann schon ins Fragen. Zum Beispiel, wir fragen heute BSE und AIDS und jetzt die Maul- und Glaubensseuche, die besteht natürlich schon lange bei den Menschen. Geklaut wird schon lange und gemault wird auch schon lange und so. Wann fangen denn eigentlich jetzt die 7 Jahre an, nicht? Und so, da kommt man dann mit den Deutungen, kommt man dann schon in Schwierigkeiten. Das heißt, die Zahlen, die angegeben werden, muss man ja irgendwie deuten. Die Übertragung auf die Geschichte ist eines der schwierigsten Probleme, das bei Auslegung von apokalyptischen Texten vorhanden ist. Wie kriege ich das rüber, nicht? Geschichte und Heilsgeschichte, die gehen ja ineinander. Und wo ist jetzt der entscheidende Punkt? Wo stehen wir denn eigentlich heute? Deswegen sehr viele Schriften, die immer wieder fragen, wo sind wir denn heute? Wie viel Uhr ist denn eigentlich vor 12 Uhr? Wie viele Jahre sind wir eigentlich vor der Wiederkunft unseres Herrn? Das ist apokalyptisch. Das ist typisch apokalyptisch. Eschatologie, im Gegensatz dazu möchte ich ein paar Grundaussagen der Eschatologie sagen. Morgen sage ich ja etwas über das Zentrale. Also ich möchte 3 oder 4 Punkte zur Eschatologie sagen. Das ist ein Unterschied zur Apokalypse. Erstens, Eschatologie ist immer Christologie. Christologie heißt Christuslehre, Christusbotschaft. Eschatologie hat immer mit der Christusbotschaft zu tun. Geht immer vom Christusgeschehen aus und führt zum Christusgeschehen hin. Zweitens, Eschatologie ist, das ist nur eine zweite, gehört noch zu diesem ersten Punkt. Immer etwas, was zu tun hat mit Kreuz und Auferstehung Jesu. Sie werden keinen eschatologischen Text finden, wo eine Zielangabe Gottes für seine Heil gegeben ist, ohne einen Verweis auf Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Ich lese einen, der ja sehr eklatant ist, der uns ja ganz besonders immer wieder bewegt, die Stelle aus 1. Thessalonicher 4, wo Paulus von der sogenannten Entrückung spricht. Da heißt es in Vers 14, denn wenn wir glauben, jetzt hören wir ganz genau hin, das ist Eschatologie, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Das ist exakte eschatologische Aussage. Eschatologie, Lehre von den letzten Dingen, ist immer Christologie, Lehre von Christus. Und zwar ausgehend von dem historischen Datum der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu. Das ist die Mitte aller Geschichte. Auf diesen Punkt hin läuft das ganze Alte Testament. Und von diesem Punkt aus, von diesem Geschehen aus, gibt es überhaupt eine Endaussage. Wir wüssten nichts über die Zukunft, die Heilsgeschichte der Zukunft Gottes, wenn es nicht eine Auferstehung, den Durchbruch des Christus aus dem Tod heraus ins Leben gegeben hätte. Ein zweites Merkmal der Eschatologie im Unterschied zur Apokalypse ist, dass sie nicht die Frage stellt, wann und wie kommt Christus, sondern wer kommt. Die Wer-Frage ist die typisch eschatologische. Die Apokalypse fragt, wann kommt er Und wie kommt er? Wie kann so etwas passieren? Nicht? Dann kommen wir in die 1000 Fragen hinein, wenn dann die Entrückung ist und da oben ist dann so ein gläubiger Flugzeugführer und der ist dann weg und wo fliegt dann das Flugzeug hin? Und dann fahre mir zum Beispiel auf der Straße und ich bin gläubig und dann werde ich weg, entrückt und dann rast mein Auto da weiter und reißt ein paar Leute zusammen und so. Kommen so die 1000 Dinge. Und dann gibt's auch noch so die ganz schlimmen Fragen, nicht? Wenn da eine Mutter, sechs Wochen altes Kind hat und die wird entrückt, wo ist dann das Kind? Und dann entstehen 1000 Fragen. Das ist typisch apokalyptisch. Die Eschatologie fragt nicht wann und fragt nicht wie. Die Wann-Frage ist die jüdische Frage. Das haben die Jünger gestellt, mit Recht. Mit Recht haben sie es gestellt. Deswegen kann man uns gar nicht verwundern, dass sie bei der kurz vor der Himmelfahrt den Herrn gefragt haben, wann wirst du denn dein Reich aufrichten mit Israel? Wann? Das war die typisch rabbinische Frage. Das ist jüdische, spätjüdische Apokalyptik. Die hat immer gefragt, ja, wann kommt es jetzt eigentlich? Deswegen haben die ständig die Theologen zu Jesus geschickt und haben gefragt, ja, gib uns doch jetzt ein Zeichen, ob wir jetzt dran sind oder sind wir noch nicht dran. Und die Wie-Frage ist die griechisch-philosophische. Das hat der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief beantworten müssen. Ja, wenn ihr meint, da ihr könnt das Griechisch mit philosophisch da sagen, dann will ich euch sagen, die Auferstehung der Toten wird völlig anders sein. Er wird uns verwandeln. Das ist gar nicht die Frage, wie und in welcher Art und Weise. 1. Korinther 15, 22 bis 28. Ein drittes Merkmal für die Eschatologie im Unterschied zur Apokalypse. Eschatologie im Rahmen der heilsgeschichtlichen Prophetie ist immer Ruf zur Umkehr. Apokalyptisch ausrechnen, das kann ich, ohne dass ich mein Leben ändere. Da kann ich sagen, wie hier letztes Jahr einer gesagt hat in der Verkündigung, wir müssen damit rechnen, dass Jesus erst in 30 Jahren kommt. Das halte ich für einen ganz großen apokalyptischen Blödsinn. Entschuldigung, wenn ich das radikal so sage. Dann kann ich ja sagen, naja, dann können wir ja noch ein bisschen rauszögern, ja, mit unserem Leben und so, ja. Dann brauchen wir ja nicht so unbedingt so ganz streng danach uns richten. Eschatologie ist Prophetie und Prophetie hat es immer mit dem Ruf zur Umkehr. Da können wir bei den alttestamentlichen Propheten ungeheuer viel lernen. Und ich denke, das hat Jesus in den Evangelien und Paulus in seinen eschatologischen Texten uns immer wieder gesagt. Die Differenzierung, und das ist das Nächste, die Differenzierung von Eschatologie und Apokalyptik fordert natürlich von mir eine Stellungnahme. Ihr wollt natürlich jetzt wissen, wie ich mit apokalyptischen Texten umgehe. Das ist ganz klar. Wie gehen wir mit solchen Texten um? Ich möchte also hier grundsätzlich sagen, nicht damit nachher mich jemand so aus dem Reichstag zu Worms oder aus der Stunde von Langer Steinbach so mit der Reichsacht entlässt. Mönchlein, Mönchlein, du gehst deinen schweren Gang. Ich möchte hier grundsätzlich sagen, die ganze Heilige Schrift ist für mich Gottes Wort, ist ein Körper. Und ich kann davon nichts abschneiden. Das steht auch in der Offenbarung geschrieben. Ich kann davon nichts abschneiden. Nur, ich kann nicht alle Teile der Heiligen Schrift gleichwertig setzen. Das kann ich nicht. Ich liebe nicht die theologische Planierraube, die alles eben schiebt. Und dann ist von 1. Mose 1, Vers 1 bis Offenbarung 22, Vers 21, ist alles gleich. Alles gleich. Und dann kann ich da einen Vers nehmen und dort einen Vers nehmen und da etwas machen. Und dann kann ich so ein Mosaik, ein theologisches Mosaik, auch ein eschatologisches Mosaik mir zusammenbasteln und kann dann sagen, das ist mein System. Mein System ist das. Aber ob das Geschichte ist? Geschichte wird von vielen in der Heiligen Schrift eben nicht ernst genommen. Dass Gott auch in verschiedenen Haushaltungen, Ökonomien Verschiedenes gesagt hat. Natürlich aufbauend, immer wieder neu aufbauend und weiterführend. Höhepunkt ist ohne Zweifel Christus und den Christus geoffenbart hat uns der Apostel Paulus in einer besonderen Weise. Also manche Leute üben nämlich Bibelkritik, ohne dass sie es wissen. Wenn bestimmte Leute nur noch die drei Füllebriefe lesen und alles andere lassen sie unter den Tisch fallen, Epheser, Philipper, Kolosser, dann muss ich den lieben Leuten sagen, das ist massive Bibelkritik. Massive Bibelkritik. Ich liebe mir dann schon den Martin Luther, der gesagt hat, alles was Christum treibt. Und dass er dann also gelegentlich mit dem Jakobusbrief und mit der Offenbarung des Johannes nicht so arg viel anfangen konnte. Nicht alle Teile der Heiligen Schrift sind gleichwertig. Ich kann Ihnen alle was nachlesen. Also, ich kann Ihnen alle was nachlesen. Der Goethe hat doch so einen tollen Spruch gemacht. Im Auslegen seid frisch und munter. Legt ihr nicht aus, so legt was unter. Ich kann natürlich in alles etwas unterlegen, hinein Geheimnissen. Gell? Und dann gibt's diese theologische Planierraube, wo ich dann einfach alles gleichsetze. Eschatologie und Apokalyptik gleichsetze. Und das ist für mich gefährlich. Das ist für mich gefährlich. Ich brauche für alles einen ganz besonderen hermeneutischen Ansatz. Hermeneutischer Ansatz heißt, ich muss wissen, wie ich was auslege. Deswegen fragen wir gelegentlich einen Text, wer hat was, wann, wo, wem, mit welchem Ziel gesagt. Das ist nicht einfach alles gleich. Und dann komme ich eben nicht zu Resultaten, dass ich etwas ausrechnen kann. Apokalyptik ist nämlich nicht linear, sie ist zeitrhythmisch. Nicht linear. Apokalyptik ist typisch zeitrhythmisch, dass ich in bestimmten Zeitrhythmen denke, aber nicht linear und zielgerichtet. Deswegen brauche ich zur Interpretation der Heiligen Schrift brauche ich einen hermeneutischen Schlüssel. Wie lege ich apokalyptische Texte aus? Lege ich sie einfach traditionsgemäß aus, dann sage ich das, was unsere Vorväter gesagt haben. Ich frage nicht dahinter. Ich frage nicht dahinter, was hat der Schreiber damals wirklich gemeint? Was war sein eigentliches theologisches und seelsorgerliches Ziel? Oder ich werde oberflächlich und unglaubwürdig. Und viele Eschatologie ist unglaubwürdig geworden, weil sie zur Apokalypse wurde. Zur Apokalypse, wo man bestimmte Details einfach gemeint hat, die könnte man so, wie sie dastehen, so nehmen. Ohne zu fragen, wie muss man das interpretieren. Ich habe zum Beispiel keine Schwierigkeiten, wenn in der Offenbarung, das heißt in 1. Mose, in 2. Mosebuch steht, dass Gott 10 Plagen geschickt hat und da kommt eine Plage, ist, dass Heuschrecken über das ganze Land kommen. Aber wenn ich dann Offenbarung 9, Vers 3 und 7 lese, dann kommen Heuschrecken aus dem Rauch raus. Da kann ich doch nicht mehr sagen, das sind Heuschrecken, wie wir sie draußen haben. Sondern das ist eine Metapher, das ist ein Bild. Und ein Bild muss ich versuchen zu deuten. Und wer gibt mir jetzt den Schlüssel, ein apokalyptisches Bild so zu deuten, dass ich sagen kann, das ist jetzt nicht an der Wirklichkeit, in der Realität vorbei. Deswegen hat Adolf Schlatter gesagt, wir brauchen realistische Prophetie. Ich habe das Buch also mit ganz großer Freude gelesen, das da der Dr. Neuer geschrieben hat über Adolf Schlatter. Wir brauchen eine realistische Prophetie. Die Geschichte legt die Prophetie aus und die Prophetie legt die Geschichte aus. Jetzt, wie mache ich das mit den Heuschrecken da? Mit den Heuschrecken. Wie kriege ich das runter? Wie kriege ich die Zahlenangaben der Offenbarung runter? 3,5 Jahre, so und so viele Tage, so und so viele Monate, 1000 Jahre und so. Ich muss ja mit den Heuschrecken Metapher deuten. Warum soll ich es nicht auch mit den 3,5 Jahren machen müssen? Auch 3,5 Jahre können eine Metapher sein. Metapher heißt eine bildliche Darstellung für einen anderen hintergründigen Vorgang. Das könnte doch sagen, dass Johannes sagen muss, das hat alles ein Ende. Ist alles zeitlich begrenzt. Ob das 3,5 Jahre sind oder nicht 3,5 Jahre, das ist was ganz anderes. Also Heuschrecken in der Offenbarung müssen ja irgendwelche Geistwesen sein oder Gedanken oder Ideologien oder sonst irgendetwas. Und dann fange ich an zu deuten. Das muss ich in den großen Rahmen der Eschatologie, der Lehre von der gesamtheiligen Schrift, muss ich das hineinbringen, muss ich das einordnen. Und dann kann ich nicht mehr mit diesen Details funktionieren, rumfunktionieren, gerade wie mir das jetzt gefällt. Ich werde morgen Nachmittag ja einige Dinge sagen müssen von nicht erfüllten apokalyptischen Prophezeiungen. Damit ist in den letzten 100 oder 50 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel Unheil geschehen. Und wenn einer prophetisch etwas sagt, bitte beachten Sie, was in 1. Korinther 14 steht. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Und dann muss ich kein Buch schreiben,
wo es dann drin steht, im Jahr 1973 oder 1988 oder 40 Jahre nach der Einnahme Jerusalems muss das passieren und 40 Jahre nach der Gründung Jerusalems 1988 haben ja manche richtig gebibbert. Und was war das wieder? Ein Fieber um das Jahr 2000 herum. Das war schon immer im Jahrtausend. Sie müssen mal Kirchengeschichte lesen, was da im Jahrtausend alles passiert ist. Weil sie gemeint haben, jetzt kommt das tausendjährige Reich. Wir werden von diesen Berechnungen sprechen. Also, ich sage noch einmal, wenn Sie apokalyptische Texte haben, haben Sie Bilder, Metaphern, Aussagen, die etwas anderes, Verbindliches in der Eschatologie, in der Heilsgeschichte ausdrücken wollen. Und da muss ich miteinander, mit anderen Brüdern und Schwestern, da muss ich mit der gesamten Gemeinde zusammen das Verbindliche und das Entscheidende dahinter, muss ich das entdecken. Und ich muss nicht einfach etwas ausrechnen oder etwas aussagen. Und dann, weil mir es eben jetzt gerade in meine Geschichtsschau hineinpasst. Heilsgeschichte fußt auf dem Heilsplan. Apokalypse kommt aus der Eschatologie heraus, ist ein Kind der Apokalypse. Denken Sie dran, die Juden haben angefangen, apokalyptisch zu reden und zu denken, als der Antiochus da in Jerusalem im Tempel das Schwein geschlachtet hat und sie dann in diesem Aufstand die Griechen herausgeschmissen haben, bis dann die Römer kamen. Da begann Apokalypse im Judentum. Und immer wenn etwas sich nicht erfüllt und nicht gleich kommt, dann beginnt die Apokalypse. Und dann hält man dieses schon jetzt, dass wir in Christus Jesus haben. Das hält man nicht so durch, sondern dann will man etwas genaueres wissen und dann beginnen die apokalyptischen Texte einem da ein bisschen weiterzuhelfen. Und wenn dann jemand etwas ganz Besonderes, Gutes, Schönes weiß, ach, ist das etwas. Und dann kriegen wir Bücher, da steht alles drin, wie alles kommt. Apokalypse ist Fahrplan. Eschatologie bleibt offen für den Herrn Jesus Christus. Ich lese zum Schluss ein Zitat von Oskar Kuhlmann. Kuhlmann ist meines Wissens jetzt im Augenblick 95 oder 96 Jahre alt, war Professor für neutestamentliche Theologie in der Universität in Basel. Ich habe seine Bücher alle gelesen, darf ich ganz offen sagen, ganz besonders Christus und die Zeit und Heil als Geschichte. Das zweite Buch ist das interessanteste, was uns betrifft. Und aus diesem Buch lese ich ein Zitat. Und dann verstehen Sie auch, dass ich jetzt nicht die Bibel hergehe und sage, also mich interessiert Matthäus 24 nicht, das ist Apokalypse. Mich interessiert Markus 13 nicht, das ist Apokalypse. Mich interessiert Lukas 21 nicht, das ist Apokalypse. Mich interessiert 2. Thessalonicher 2 nicht, auf das werde ich morgen noch zu sprechen kommen, weil manche rasen, die gucken nur noch, ob der Tempel gebaut wird. Und die würden es am liebsten sehen, dass da ein Kamikaze-Jude, ein Flieger, dass der da runterstürzt und die Oma-Moschee da in Trümmer setzt. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet einen Krieg. Da ist Krieg sofort da. Also manche googeln bloß noch auf das Zeichen des Tempels. Das ist apokalyptisch. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich würde das alles rausschmeißen. Aber ich habe meine bestimmte Art, 2. Thessalonicher 2 auszulegen. Ich habe meine bestimmte Art, die Offenbarung zu lesen. Ich habe einen hermeneutischen Ansatz und der ist Eschatologie und Christologie. Und was da reingeht, das kann ich aussagen. Aber ich bin vorsichtig mit diesen ganz speziellen Deutungen, die aus der Apokalypse kommen. Jetzt lese ich aber Kuhlmann. Jedoch stehen die Zukunftsaussagen des Neuen Testamentes in der typischen heilsgeschichtlichen Wechselwirkung mit dem Geschehen der Christusmitte. Das ist Oskar Kuhlmann, ganz wichtig. Alles, was wir eschatologisch sagen, kommt von der Auferstehung her. Es gibt nur eine Hoffnung für die Zukunft der Welt und des ganzen Kosmos, weil Christus auferstanden ist. Das ist Oskar Kuhlmann A und O. Und das ist für mich Eschatologie. Ich beziehe immer wieder alles auf das Kreuz und auf die Auferstehung. Für mein persönliches Leben, Gott führt mich ins Kreuz und in die Auferstehung hinein. Das ist die Geschichte meines Lebens. Die Geschichte der Welt ist eschatologisch von daher zu verstehen. Ich lese weiter. Mit dem Geschehen der Christusmitte und dem ganzen Heilsgeschehen. Auch, jetzt kommt das Positive zur Apokalyptik, auch alle Apokalyptik ist in der Tat nur dann, aber dann mit voller Berechtigung als christlich zu bezeichnen, wenn sie den Zusammenhang mit der glaubenfordernden Erlösung des Menschen wahrend, auf dem schon beruht, schon ist Kreuz und Auferstehung, schon beruht, und nicht hinter dieses zurückfällt. Apokalyptik kann ich treiben ohne Christus. Zeitberechnungen kann ich anstellen ohne Jesus. Und apokalyptische Auslegung kann ich betreiben ohne Kreuz und Auferstehung Jesus. Kann ich alles machen. Hier steht es, zurückfallend, in der Luft schwebende Spekulation ist, ohne den von Christus schon davongetragenen Sieg über den Tod ist Zukunft im Neuen Testament nicht mehr denkbar. Und doch zeigen die so verankerten Zukunftsaussagen einen Endpunkt allen Heilsgeschehens auf, der vorher in seiner Endgültigkeit noch nirgends verwirklicht ist. Danke. Lebe ich noch? Ja.
Ja, vielen Dank. So, jetzt machen wir gar keine lange Pause dazwischen. Wir haben jetzt die beiden kurzen Referate gehört. Beide Brüder haben auch gleich Ankündigungen gemacht, was uns morgen noch erwartet. An manchen Stellen wissen wir auch schon ein bisschen, wie es weitergeht. Das war jetzt der Einstieg heute Abend mit unterschiedlichem Zugang zum Thema. Die eine Seite von den Begriffen herzugehen, Heilsplan, Heilsgeschichte, und auf der anderen Seite die Begrifflichkeit Eschatologie, Apokalyptik ein bisschen zu klären. Ich denke, dass wir jetzt uns Zeit nehmen, einfach euch Rückfragen zu stellen und zu sehen, was sich daraus noch entwickelt, was uns wichtig ist für die Klarheit der Begriffe, für die Dinge, die da sind. Immer im Hinterkopf, dass wir auch bei manchen Sachen sagen dürfen, das kommt morgen noch. Ja, wir müssen heute Abend jetzt nicht alles klären, aber doch jetzt eine Chance haben, ein paar Rückfragen, Ergänzungen zu haben. Wer möchte gerne beginnen? Bruder Neu.
Bitte nochmal die Hermeneutik.
Den Begriff der Hermeneutik erklären. Das ist dein Job, Manfred. Sagen wir mal ein bisschen mal, Conny.
Ich möchte es doch kurz wie möglich machen. Also wir haben schon Zeit.
Bitte an dich, stehst du auf und sprichst so rum. Die hören dich sowieso.
Also Manfred Mössinger hat ja gesagt, also dass Apokalyptik dürfe ja nicht zurückfallen hinter Christus, hinter das Kreuz. Und wir haben also gerade im Hauskreis zurzeit die Johannesapokalyptik, und da haben wir tatsächlich so eine Stelle, wo man den Eindruck hat, hier geht etwas hinter das Kreuz, also hinter das Wesen Jesu zurück, wo nämlich die Märtyrer unter dem Thron sind und sagen dann dauernd, also Herr, wann rächst du uns? Wann kommt die Stunde? Sagt der Herr, noch ein bisschen Geduld und so, habt euch noch ein bisschen im Zaun, nicht? Ich karikiere jetzt ein bisschen, und dann rächen wir euch. Und da hat man wirklich den Eindruck, das geht eigentlich hinter das Wesen Jesu zurück.
Ja, sammeln wir noch ein bisschen?
Ja, ich hab's natürlich.
Ja, sind noch Fragen da? Vielleicht nehmen wir es gerade mit dem Mikrofon, es wäre nicht schlecht.
Bruder Ullmann hat gesagt, wo ist ja jetzt bei diesem Heilsplan die Verantwortung des Christen oder des Menschen überhaupt? Da habe ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich nicht aufgepasst habe, ich habe darauf keine klare Antwort gehört.
Dankeschön. Vielleicht noch eine dazu, eine Frage. Ja, Conny.
Johannes, noch eine an dich. Du hast ja diesen Plan hier. Und da hast du also oben das, die blaue, den blauen Himmel gezeigt, der ewige...
Gelb.
Bitte?
Gelb.
Ja, gelb gezeigt, der ewige Gott, nicht der drüber ist. Und dann hast du gesagt, also der wäre völlig außerhalb der Zeit. Aber... Wie ist es denn, also als der Herr Jesus Christus aus dem Vater herausgeboren worden ist, das ist Zeit. Also da hat ein Beginn etwas Neues begonnen, auch im Leben des Vaters. Also das heißt, es gibt auch für den Vater im Himmel so etwas wie Zeit.
Okay, also ihr müsst euch jetzt einigen, wer anfangen will, das denke ich, lege ich jetzt mal nicht fest. Das einfach bitten, Manfred, fang mal an mit Fragen.
Also Hermeneutik ist natürlich ein Fachsimpelausdruck, gell, von der Theologie. Hermeneutik ist ganz einfach die Lehre, wie wir einen Text auslegen. Also das ist das, was ein Theologiestudent lernt, wie er an einen Text herangeht, um ihn auszulegen. Da gibt es ganz bestimmte Methoden, Vorgänge, die man tun soll. Gell? Ich brauche sie jetzt nicht zu nennen. Ist das genügend, wenn ich das hermeneutisch so...
Ja,
genügt. Also dann etwas zu dir, Conny. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich da alles, was ich in meinem Herzen habe, sagen darf. Ja? Also Offenbarung ist ein Buch. Johannes hat mit der ganz plötzlichen, baldigen Wiederkunft Jesu gerechnet. Und zum apokalyptischen Denken, das ist apokalyptisches Denken, was da steht, zum apokalyptischen Denken gehört, dass alle Feinde Gottes katastrophal fürchterlich gerichtet werden und gestraft werden für das, was sie gemacht haben. Das ist apokalyptisches Denken. Ob das zurückfällt hinter das Kreuz, kann ich dir im Augenblick nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, das ist apokalyptisches Denken. Alle Apokalypsen haben das, wir sind in einer ganz schrecklichen Zeit, wird immer schlimmer und dann zum Schluss kommt eine Riesenkatastrophe und dann werden alle Gottlosen ausgelöscht und fürchterlich gerichtet. Und da gehört das dazu, dass da die Märtyrer gerecht werden sollen. Du, ich weiß da keinen.
Ja, Johannes, geh mal weiter.
Die Frage nach der Verantwortlichkeit und Schuldigkeit des Geschöpfes werden wir morgen schon ganz klar behandeln. Da geht es ja um die Souveränität, Gottes Plan und der geschöpfliche Wille. Wo ist der eingebaut? Wo ist er eingebaut? Gott hat einen genialen Plan gehabt. Aber auch den Freiraum des eigenen Willens der Geschöpfe mit eingebaut. Mit Ablehnung, das Thema werden wir morgen Vormittag sehr eindeutig behandeln. Es ist spannungsgeladen, ich glaube das. Dann noch die andere Frage.
Zeit.
Das ist eine sehr wichtige Frage. Das Zeitverständnis für uns ist immer relativ. Für Gott, wo wir in der Schrift eben auch manchmal den Begriff haben, der ewige Gott, eigentlich der äonische Gott oder der ewig Seiende, der existiert in die Äonen der Äonen. Da wird also dieses Wesen Gottes auch mit der Zeit zusammengefasst, wo man denken könnte, Moment mal, dieser, der überhaupt nicht an Zeit gebunden ist, wird jetzt in die Dimension der Zeit mit hineingenommen. Diese Vorstellung oder diese Frage, dass die Existenz des Sohnes zu irgendeinem Zeitpunkt begann, um dann zu sagen, bei Gott gibt es oder bei dem Sohn gibt es auch Zeit. Der Sohn war im Vater, nur die Herausstellung in die Sichtbarkeit.
An deinem Anfang. Psalm 2, Vers 7.
Heute ist ans. Ja.
Der Sohn besitzt die Unauflöslichkeit, die Zeitlosigkeit, wie der Vater in sich. In sich. Als er heraustrat, war er der Abglanz des Wesens Gottes, der an keine Zeit gebunden war. Sicherlich, wenn wir...
Du hast doch jetzt gerade vorhin gesagt, als er heraustrat, damit sagst du ja indirekt, dass es eben Zeit gibt.
Bitte, wer möchte dazu?
Paul?
Also bei der Trennung, wenn man so sagen will, Wesens gleicher Substanzen, sage ich mal so in unserem Begriff, gar keine Zeit aufkommen. Jetzt trenne mal jemand etwas Wesensgleiches und sage, wenn etwas anderes rausgekommen ist, wenn das Ergebnis das gleiche ist. Es gibt bei der Herausgeburt, sage ich mal so, des Sohnes keine Zeit mehr. Denn er ist wesensgleich wie dem Vater. Und somit
also.
Paul, wie soll ich dann die Stelle verstehen? Das heißt, heute habe ich dich gezeugt.
Heute wird gebraucht, dass wir überhaupt verstehen, dass Gott eine Zweiheit, wenn man so will, instandet hat. Sonst würden wir es ja gar nicht verstehen.
So, bitte?
Mir kommt jetzt gerade eine Stelle, dass natürlich der Christus, der dann auf der Erde war, sich unter das Gesetz auch in Raum und Zeit begeben hat. Ob das vielleicht so gemeint sein kann, was hier im Raum steht.
Ja, ich glaube, das ist eine indirekte Eckhart?
Ich möchte nur eine, ich kann so sagen. Und nur um Conny eine Bemerkung gegenüber. Ist Jesus Gottes Sohn? Ist er göttlich in seinem Wesen? Ja oder nein?
Ah ja.
Ah ja, gut. Hat ein Gott Anfang oder Ende? Nein. Das ist die Antwort.
Conny, da muss man sagen.
So einfach kann man es nicht machen. Also. Man kann auf verschiedenen Gebieten doch sagen, dass Gott sich ein Stück weit hineinbegeben hat in die Zeit. Wie immer für Gott die Zeit aussieht, das ist eine andere Frage. Also zum Beispiel kann ich doch auch sagen, Gott kann zum Beispiel das, was geschehen ist, kann auch Gott nicht mehr ungeschehen machen. Es ist und bleibt geschehen. Es gab auch für Gott eine Zeit vor dem Geschehen und eine Zeit nach dem Geschehen. Auch für Gott. Sonst könnte ja etwas, was geschehen ist, noch ungeschehen machen.
Das ist gerade der Clou. Jetzt waren hier, waren Sie das? Sie und dann
Ernst?
Ich weiß nicht mehr, waren zwei hier? Kleinen Moment.
Zur Frage vom lieben Conny. Ich denke schon, wenn der Vater dem Sohn aus sich herausstellt, so wie wir es gehört haben, dass das nichts mit Raum und Zeit zu tun hat. Das ist eine Sache der göttlichen, innerpersönlichen Heiligkeit. Nur als der Sohn aus dieser Unendlichkeit, jetzt würde ich besser sagen, nicht heraus, sondern hereingestellt wurde in die Zeit, als die Zeit erfüllt ward, der Kairos da war, da hat er die Größe und die Macht, auch sich in Zeiträumen darzustellen und so trotzdem ohne Zeit zu sein. Das ist kein Widerspruch. Das ist für mich ein Zeugnis seiner Größe und seiner Allmacht, dass er auch Zeiten darstellt, in denen er sich uns, den Geschöpfen, zu verstehen gibt und seinen Sohn offenbart. Und es endet wieder hinein in seine Zeitlosigkeit, von ihm, durch ihn und zu ihm. Kein Widerspruch.
Ich denke, der Philipperbrief, Hymnus in Christus, Hymnus in Kapitel 2 im Philipperbrief macht etwas deutlich von der Kenosis, von der Entleerung. Also es ist ein Beschränken des Sohnes Gottes auf diese Zeitdimension, die eine unter vielen Tausenden, unter anderem zu seinem Sortiment dazugehören.
Danke. In Hebräer 1, Vers 2 heißt es, dass Gott im Sohn die Zeitalter geschaffen hat. Wie darf ich das jetzt im Zusammenhang dieses Gesprächs verstehen?
So, einer von euch beiden.
Ja, das lässt sich eigentlich an dieser Skizze auch deutlich machen. Der Vater und der Sohn ein Einverständnis über das, was gebaut und gemacht und geschaffen werden sollte. Und das ist also die Festlegung eines Bauplanes, wo alles durchgerechnet wurde mit dem Sohn. Das ist außerhalb der Zeit. Erst als eine wesensgleiche Übereinstimmung des Vaters mit dem Sohn war, da begann dann der Vater zusammen mit dem Sohn die Schöpfung und die Äonen ins Dasein, in die Existenz zu stellen. Vorher gab es den Zeitbegriff überhaupt nicht, weil Gott nicht an irgendeinen kosmischen Begriff, den wir so definieren, gebunden ist. Erst durch die Herausstellung des Sohnes wurden die Äonen und auch 1. Mose 1, die Himmel und die Erde geschaffen. Vorher gab es überhaupt so etwas nicht. Durch ihn ist alles geworden. Das Sichtbare, das Unsichtbare, gewaltig, alles ist durch den Christus geworden, auch die Zeit. Und wenn die Zeit durch den Sohn einen Anfang gehabt hat, dann war vorher keine Zeit da, denn mit ihm, dem Sohn, begann die Zeit.
Ja, das macht das sicher mal weh.
Genau, das ist ja mein Reden.
Nicht wahr? Du hast jetzt immer das Wort gebraucht, da begann und da geschah und sie haben durchgerechnet. Nicht wahr? Da gibt es ein, es ist einmal geschehen und es gibt eine Gegenwart und es wird einmal sein. Das gilt doch auch für Gott. Es kann doch gar nicht anders sein. Also Gott hat sich selbst hineinbegeben in das, was er gemacht hat und werden ließ. Gott ist nicht einfach eine, wie soll man sagen, unnahbare Größe jenseits von all dem, was hier geschieht. Das ist mein Reden.
Ich denke, das ist auch nicht der Sinn des Gedankengangs, sondern dass er die Zeit mit umschließt. Es ist eine der vielen Dimensionen, aber Gott hat nicht nur die kleine Dimension der Zeit. Sie gehört mit zu seinem Repertoire. Verstehst du? Ja, sie gehört mit zum Repertoire. Die ist mit da drin. Also die Dimension der Zeit. Wo ist noch eine Frage?
Dahinter.
Paul.
Für meinen Denkeinsatz ist es eigentlich ganz einfach, so wie der Bruder Eckhard Meyer gesagt hat, das göttliche Wesen ist für uns unzugänglich. Also wir können das letztendlich nicht ganz erfassen, noch nicht. Und somit auch den Sohn nicht. Und jetzt kommt der springende Punkt. Alles, was Gott gezeugt hat, das sehe ich anders als das, was beide oder nur der Sohn geschaffen hat. In dem Moment, wo einer oder die beide, Gott und Sohn, etwas geschaffen haben, begann mit dem ersten Schaffen der Zeit die Gründe.
Genau.
Das ist für mich der springende Punkt. Alles, was nicht geschaffen ist, hat Wesen Gottes. Und alles, was geschaffen ist, unterliegt der Zeit und hat eben nicht das Wesen Gottes und somit Vergänglichkeitscharakter und da wieder zurückgeführt werden, in das Wesen hinein. Das reden wir ja immer. Von ihm, durch ihn zurück und wieder zu ihm zurück. Sonst wäre ja alles sinnlos.
Nochmal eine kurze Bemerkung dazu. Ich versuche mich nicht zu verbreiten. Was ist Zeit? Das Maß der Veränderung. Und wenn es in Gott keine Veränderung gibt, und das sagt ja der Jakobusbrief sehr deutlich, dann unterliegt sein Wesen, seine Existenz selbstverständlich der Zeit nicht. Und zwar von jeher nicht und in alle Ewigkeiten nicht. Wenn der Johannes vorhin immer Zeitbegriffe nannte, erst als das und das geschah, dann ist das menschliches, zeitgebundenes Denken, von dem wir uns leider sehr schwer entfernen können. Und deine Fragen sind alle in dein Denken, in dein zeitliches Denken hineinprojiziert. Es fällt uns außerordentlich schwer, uns irgendetwas vorzustellen, was keine Veränderung hat und damit keine Zeit. Das stimmt. Aber es ist eben das göttliche Wesen, das in diesem Zustand lebt. Deswegen dürfen wir, so wie es von Gottes Wesen die Rede ist, nie von Zeit reden, denn es hat keinen Anfang und kein Ende. Und deswegen kann auch der Sohn keinen Anfang und kein Ende haben. Wenn dem nicht so ist, dann hat er kein göttliches Wesen.
Conny, willst du nochmal? Ich sehe es dir an.
Also ich will ja nicht da jetzt, es gibt sicher noch andere Fragen, die vielleicht andere mehr interessieren. Aber es ist doch so, wenn das so ist, wie du sagst, Eckhard, dann könntest du ja Gott bitten und könntest sagen, lieber Vater, der du doch ewig bist und für dich gibt es keine Zeit, nimm bitte das aus meiner Vergangenheit heraus, das ist schiefgelaufen. Dann wird dir der Herr sagen, nein, das tue ich, das kann ich nicht, das ist geschehen, ich kann dir aber vergeben. Und ich habe dir vergeben, ich habe dir vorausgesehen. Das alles wird der Herr dir sagen. Aber er kann es nicht herausnehmen. Das sagt doch, also dass der Herr auch die Zeit akzeptiert, so wie er sie gewollt und eingesetzt hat.
Oh, dass er die Zeit akzeptiert, das ist eine andere Fragestellung, als ob er ihr unterliegt. Dass er die Zeit akzeptiert, selbstverständlich. Und uns in der Zeit mit den Ordnungen, siehe Heilsplan, die Ordnungen, die vorgegeben sind, auch akzeptiert. Aber er unterliegt nicht dem. Es ist nicht das Gesetz der Meder und Perser. Nach dem Motto, der Gesetzgeber selber darf das Gesetz nicht mehr ändern. Ja. Ich würde sagen, eine noch und dann.
Meine Antwort an Conny, wenn ich es richtig verstehe, Jesaja 9, Vers 5, von Jesus Christus prophetisch gesagt, der Vater der Ewigkeiten, der Äonen, im Sohn hat der Vater die Zeitläufe geschaffen, er unterliegt aber nicht. Er hat sich reinbegeben, um Gottes Heilsziele zurechtzubringen, aber er ist völlig außerhalb.
Sind wir doch alle einig. So, jetzt haben wir die Spur soweit. Ich denke, ich versuche. Da ist noch eine Meldung, Entschuldigung.
Vielleicht können uns noch zwei Worte helfen jetzt bei der
1. Petrus 1, Vers 20 steht, dass er ist zwar als ein Lamm ohne Flecken, ohne Fehler und ohne Flecken, zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt. Und in der Offenbarung steht, dass er geschlachtet, als das geschlachtete Lamm von Grundlegung der Welt an da ist. Das ist auch vor den Zeiten schon, wie vorhin gesagt wurde, festgelegt worden. Aber vor Grundlegung der Welt dazu erkannt und von Grundlegung der Welt geschlachtet. Als die Welt existierte, da hat es Gott so gesehen. Also kann eigentlich keine Zeit bei ihm existieren.
Sie haben noch viele Chancen, den Zeitbegriff weiter zu diskutieren. Ich würde gerne an die beiden noch eine Frage jeweils stellen, an dich, Johannes, etwas zu diesem Bild. Es gibt ja unendlich viele Heilspläne. Du solltest etwas vielleicht noch sagen, dass diese Zeitschienen, die du da drauf hast, jetzt kommt das Apokalyptische, ja, dass das alles in den Dimensionen kein realer Maßstab ist. Also, denn das ist, wir gehen ja faktisch jetzt wieder mit unserem Zeitsystem ran und sagen, das ist ungefähr so lang, das ist ungefähr so, das ist ungefähr so, das ist ungefähr so. Das heißt, dass das nicht stimmt, denn dann kommen wir hinten, ist deine...
Das ist nur eine bildhafte Darstellung.
Sag einen Satz dazu, bitte, ganz deutlich.
Ja, das ist eine bildhafte Darstellung. Wir werden wahrscheinlich morgen noch einmal speziell auf diesen Plan zu sprechen kommen. Er kann also als Kopie dann mitgenommen werden. Und der ist auch nicht vollständig. Da kann manches Schriftzeugnis noch hineingetragen werden. Das ist nur eine Hilfe. Eine Hilfe, wie Gott außerhalb der Schöpfungen von Zeit, Raum und Materie existent war und im Sohn alles programmiert hat. Und alles, was eben, das ist richtig, was einen Anfang gehabt hat durch Schöpfung, besitzt nicht Ewigkeit. Es muss durch Zeugung neu gemacht, göttlich gemacht werden. Und deshalb ist also diese Zeitschiene sehr wichtig, worin wir auch unsere menschliche Existenz haben.
Diese Zeit läuft nach unserer Zeit manchmal langsamer, manchmal schneller. Sonst kommen wir in der Zeitdimension nicht mehr durch, ja? Also, das sind ja, der Gemeinde Kairos sind ja real jetzt knapp 2000 Jahre. Ja, das passt natürlich mit Pfingsten zeitlich nicht zusammen, wenn der Pfingstpfeil so dick ist. Verstehst du, was ich meine? Dass wir nicht dieses Ding jetzt in eine Zeitschiene hier reinnehmen, sonst kommen wir hinten und vorne nicht mehr klar. Ja, nur damit da keine Irrtümer entstehen. Und jetzt noch zur Apokalyptik von Manfred. Was ist denn dann der Sinn der Apokalyptik? Also deine Vorträge waren ja schon, also in Einführung schon ein wenig Apokalyptik-Kritik. Oder zumindest die Benutzung, die Fehlbenutzung der Apokalyptik. Was ist denn dann der eigentliche Sinn der Apokalyptik? Warum lässt der Vater es zu, dass in seinem Wort so unendlich viel, relativ viel Apokalyptik steht? Und die Frage, die du dir gestellt hast und auf die wir keine Antwort bekommen haben, du hast gefragt, wir brauchen dazu den Schlüssel. Und wer ist der Schlüssel?
Einmal möchte ich sagen, Andreas, weil Gott es gefallen hat, diese apokalyptischen Texte in der Heiligen Schrift uns zu überliefern, nehme ich das respektvoll entgegen. Ich habe daran nicht rumzukritisieren, warum Gott es gemacht hat. Aber ich habe anzufangen, einen Schlüssel zu finden, wie ich sie auslege. Und das möchte ich sagen. Für mich ist der Schlüssel der Auslegung christologisch, das heißt in Christus Jesus. Und was ich da in diesen Christus hineinbringen darf, ohne jetzt Angst zu machen, ohne jetzt einen Fahrplan festzulegen, einfach diese Christusverherrlichung auch in den apokalyptischen Texten herauslesen. Ich denke, morgen Abend möchte ich darüber dann etwas sagen. Also das wäre für mich das Entscheidende. Gell? Ich bin kein Freund von Details. Das muss ich also ganz ehrlich sagen. Aber wenn sie in der Bibel stehen, muss ich sie in der christologischen Richtung eben sehen und auslegen.
Darf ich noch ein bisschen kitzeln? Wenn du die Bibel geschrieben hättest, weniger Apokalyptik, mehr Eschatologie?
Gott hat mir diese Frage nicht vorgelegt, ob ich sie schreiben will oder nicht. Ich
Also, aber wenn du menschlich mich fragst.
Ganz menschlich.
Ganz menschlich. Dann würde ich sagen, lieber mehr Eschatologie als Apokalyptik.
Alles klar. Sind wir uns einig, dass wir an dieser Stelle für heute Abend einmal ein vorläufiges Ende machen?